Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Beziehungsängste. Wir sprechen heute über das Thema, was meine wundervolle Freundin Elena Schirm und mich seit Jahren begleitet. Ja, die Beziehungsangst, die sich manchmal sehr offensichtlich und manchmal sehr subtil zeigt, sei es im Dating oder in unseren festen Beziehungen. Wie wir das Ganze erfahren haben und vor allem, wie wir uns, ich würde sagen, ja, wir sind in aktuellen stabilen Beziehungen. Ich würde sagen, wir haben uns mehr oder weniger ein bisschen draus befreit, wie wir das Ganze geschafft haben. Da möchten wir heute drüber sprechen. Und Elena, magst du dich mal kurz vorstellen und auch, warum dich dieses Thema so bewegt?
Hi. Ich bin erstmal froh, dass wir das machen, Jutti. Also, ich meine, uns verbindet ja diese. Mittlerweile, wie lange kennen wir uns? Wie viele Jahre? Wir haben auch schon einen Podcast aufgenommen.
Jahrzehnte.
Ja. Ich glaube, es sind über 15 Jahre. Und wir haben uns so, finde ich, in allen möglichen Stadien kennengelernt. Ne? Vom Single, vom Dies, von verrückt irgendwo hinterherrennen, über, oh mein Gott, da ist die Beziehung, Hilfe, ich möchte einfach nur wegrennen. So.
Und oh ja.
Ich habe das im letzten Jahr ziemlich erfahren, haben wir uns auch sehr viel drüber ausgetauscht. Und das war für mich so vor allem der Impuls, dass ich gedacht habe, hey, ich beobachte gerade so viel bei meinen Klientinnen, bei meinem Umfeld, wenn es irgendwie darum geht, eine Beziehung möglich zu machen, scheint es mir neben Erfolg oder Geld zu haben, irgendwie der allergrößte Wunsch und gleichzeitig auch ehrlicherweise der authentischste. Wir alle wollen Liebe, wir alle wünschen sie uns und meistens ist das ja doch in Form eines Partners oder einer Partnerin. Und ich kurz zu meinem Background, für die mich nicht kennen. Ich komme ursprünglich aus der Musikindustrie und kümmere mich vor allem dort darum, dass KünstlerInnen auch im persönlichen Backstage-Bereich ausgeglichen, happy, authentisch leben können und dieses Bild vom traurigen Clown, dieses Bühnen-Ich versus das Backstage-Ich schon irgendwie eingetuned ist und glücklich miteinander harmonieren kann, damit auf der Bühne eben das geliefert werden kann, wofür die meisten Leute sich vor die Bühne stellen. Und das mache ich in Form von systemischem Coaching, habe Weiterbildung in Hypnoführungen, mache Aufstellungsarbeit und Human Design kümmere ich mich ganz viel auch noch drum im Background. Genau. Coache allerdings nicht nur KünstlerInnen, sondern auch jeder Mensch, der sich dazu berufen fühlt, mit mir zu arbeiten. Und genau.
Unter anderem mich. Mit dir hatte ich schon die eine oder andere Sitzung, die war sehr wundervoll. Ja, und wir haben ja gesagt, diese Datei hier, die bekommst du für deinen Podcast, ich für meinen YouTube-Kanal. Das heißt auch, die mich nicht kennen, ich bin Hypnosetherapeutin und arbeite mit Menschen, die sich vor allem eher co-abhängig fühlen, ja, die, ich sag mal, Lust haben auf Bindung, aber gleichzeitig sich nicht authentisch geben in den Beziehungen, weil sie einfach Angst haben, verletzt zu werden. Genau, und das ist tatsächlich mein Hintergrund. Ja, es gibt ja so häufig diese Dynamik zwischen Chaser und Runner. Ja, der eine läuft der Beziehung hinterher und der andere läuft davor weg. Und ich bin tatsächlich eher die Jägerin, würde ich sagen. Zumindest, und jetzt kommt's, dachte ich das, bis ich gemerkt habe, ach warte mal, in manchen Dynamiken in meinen Ex-Beziehungen war es genau andersrum. Und ich hab's nicht erkannt. Und da habe ich gemerkt, auch ich habe eine Beziehungs- oder Bindungsangst. Nennen wir es so, Bindungsangst. Ja, zum Beispiel, das waren so meine Erfahrungen, ich habe mir Männer gesucht, die nicht offen waren für eine Beziehung.
Oh ja.
Ich habe mir Männer angeschaut, die, keine Ahnung, hunderttausende von Kilometern weit weg wohnten, weil sie dann bloß nicht mir zu nahe kommen konnten. Ja, das waren so meine unbewussten Strategien, wie meine Bindungsangst sich ausgelebt hat.
Oh, fühle ich, 100%. Ich habe mir immer gedacht, wenn er wollte, ich könnte ja. Nee,
ja,
konnte ich nicht. Ich habe mir immer Männer rausgesucht, wo ich wahnsinnig viel Projektionsfläche hatte, wo ich mir die, ich habe mir die Beziehungen ausgemalt, wie sonst was. Und das waren auch meistens welche, es waren Vergebene, es waren Männer, die nicht hier gewohnt haben, wo ich sehr schön diesen Glühwürmchen-Effekt aufrechterhalten konnte. Man hat sich nur kurz gesehen, aber man hat sich gar nicht mit in den Alltag genommen. Oder man kam gar nicht so nah daran, dass einmal Dinge auffallen oder dass man sie selber zeigen könnte, die vielleicht nicht immer das das Glühlämpchen anmachen, weil man irgendwie ganz, ganz toll ist. Und das hat dazu geführt, dass ich habe ganz viele Coachings und Therapien und Sachen und Dinge gemacht, eigentlich alles so, um an sich selber rumzudoktern, was wir Frauen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie auskennen, dann halt eben machen. Um die ganze Zeit zu sagen, ich bin das Problem, ich muss andere Männer anziehen. Ja, wie zieht man den anderen Mann an, indem man erstmal selber erkennt, dass man selber diejenige ist, die vielleicht das Glühwürmchen gerne macht oder vielleicht doch nicht so verfügbar ist, weil das erste Mal, das merkt man halt oft erst, als mein jetziger Partner vor mir stand und ich gemerkt habe, oh, der ist ziemlich bindungssicher. Oh, ich renne, Elena. Renn so schnell du kannst. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Weil ich habe bei Männern davor, ich habe genau bei diesen ganzen, die nicht verfügbar waren, ich habe ganz, ganz viel gefühlt. Und das hat in mir das hat mich erstmal verwirrt. Wenn du da auf einmal jemanden hast, der bindungsstabil ist, dann fängst du auf einmal an, wegzurennen. Und diese Dynamik, die hat, hätte ich nicht Menschen um mich herum gehabt, wie dich, die gesagt haben so, hey, bleib, guck dir das an. Ich wäre wahrscheinlich weggerannt und das würde ich heute sehr, sehr doll bereuen. Und das ist der Grund, warum wir, glaube ich, auch diesen Podcast hier machen oder was mein Treiber vor allem war.
Oh ja, da kriege ich sogar Gänsehaut, weil ich mich da so wiederfinde. Du kennst ja auch die Geschichte von mir und meinem Partner Adam. Er sagte schon beim ersten Date, ja, ich möchte mit zusammen sein, aber nur unter den Umständen, dass wir offen sind. Und das war für mich so, oh, auf gar keinen Fall. Ich möchte keine offene Beziehung. Mhm. Aber ich war in der Persönlichkeitsentwicklung schon so weit, dass ich wusste, höre nicht auf deine Emotionen, Jutta, sondern warte ab, bis du ruhig, entspannt und dann auch deine Intuition wahrnehmen kannst. Um wahrhaftig zu wissen, was möchte hier gerade deine Intuition, was möchte dein Herz? Und meine Intuition wurde irgendwann ganz klar, die sagte, du bleibst. Obwohl du diese Sätze von ihm hast, obwohl du diese Angst in dir spürst. Und dann fing halt die für mich größte transformierende Reise ever an. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und mittlerweile ich hole es ja schon mal vorweg, wir leben nicht offiziell offen, aber wir entdecken sexuell gemeinsam die Welt. Ja, und das heißt, dadurch kann er seine Freiheit ausleben und ich bekomme die Sicherheit, die ich brauche. So, und wäre ich damals meiner Angst gefolgt, hätte ich es heute auch bereut.
Ich habe den Prozess ja sehr, sehr nah mit begleitet und wow, 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 wow. Es gab Momente, da hätte ich, glaube ich, dich oder euch beide, ich hätte jeden von euch gerne einmal geschüttelt und gesagt so, hey, sag mal, was ist denn da eigentlich los? Aber das Ganze zu sehen, was immer passiert ist, wenn ihr geblieben seid, obwohl diese Angst gesagt hat bei beiden, hey, wegrennen, das ist total magisch zu beobachten. Und was auch passiert, wenn, ich erinnere mich an eine Situation, wo du hier bei uns in Berlin warst und du in diese Angst reingegangen bist und einfach gesagt hast, hey, ich lass das jetzt los, was auch immer passiert. Und es ist nicht der Worst Case eingetroffen, sondern ganz im Gegenteil, genau das, was du dir eigentlich gewünscht hast, mit dem du aber nicht kalkulieren konntest. So ist es ja bei uns im Leben. Ne? Wir wissen, wenn ich wegrenne, dann bin ich sicher. Und wenn ich bleibe, dann bin ich es irgendwie nicht. Und wir können eigentlich nur lernen, also das ist ja dieses Dilemma von Vertrauen. Ne? Es geht ja am Ende des Tages geht's ja um Vertrauen bei allem. Das ist das meiste übrigens, was ich auch coache, ist Vertrauen. Es geht irgendwie, immer wenn man runterbuddelt, ist das Vertrauen. Und das Dilemma mit Vertrauen ist, wir kriegen nur Vertrauen, indem wir vertrauen und nicht indem wir sagen, vor allem unserem Gegenüber oder dem Leben, Situation, gib mir erst Vertrauen, damit ich mich entscheiden kann. Gib mir erst Vertrauen, damit ich loslasse. Dass nämlich nicht der Worst Case eintritt. So. Und dieses, es hat mich wahnsinnig inspiriert, deine Reise, muss ich wirklich sagen. Also danke, danke, danke dafür.
Gerd, danke, dass du mich begleitet hast und mich auch unterstützt hast, weil das habe ich ja auch gemerkt auf unserer Reise, also die von Adam und mir. Ich habe mich oft machtlos gefühlt, weil ich dachte so, okay, er hat dieses Bedürfnis, ich kann da nicht drauf eingehen, ich bin gelähmt, ich bin, ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, Jutta, du hast immer Macht. Und zwar, du hast immer Macht über deine Emotionen. Und dann zu wissen, okay, ich kann im Außen nichts mehr sagen, nichts mehr argumentieren, nichts mehr tun. Ich kann jetzt gerade nur noch in mich hier reingehen und fühlen. Und dafür brauchte ich Menschen wie dich, die den Raum halten, während ich fühle, die mich dadurch begleiten, dass ich im Körper bleibe und nicht in den Kopf gehe. So, und danach, nach der Emotion, kommt die Weisheit, kommt die Liebe, die sagt, bleib. Und natürlich kann es auch andersrum sein. Manchmal sagt die Intuition auch die Liebe, nee, geh. Aber in unserem Fall sagte sie, bleib. Und jetzt kommt das Wundervolle, was wir auch in der Familiensystem, in der Systemarbeit mal wieder merken. Drehen wir in uns die Energie zurück in die Liebe, ins Vertrauen. In dem Moment spiegelt es unser Partner. Und das ist kein spirituelles Wuhu. Das ist Energie, das ist Physik, das funktioniert.
Das ist jedes Mal, ich finde es auch jedes Mal wieder so abgefahren, was passiert, wenn man mit, einfach nur, es sind ja vermeintlich erstmal Zettel, ich arbeite viel in systemischen Aufstellungen mit Zetteln oder halt mit StellvertreterInnen, was wir auch beide viel auf Bali da gemacht haben. Es ist so abgefahren, was da passiert, wenn man in einer Aufstellung, die vermeintlich an einem Ort passiert, wie gesagt, mit Zetteln oder mit AufstellerInnen, wenn man eine Sache dreht, wirkt es sich wie so ein Butterfly-Effekt auch auf Personen, auf Sachen aus, die so gar nichts vielleicht vermeintlich in dem Moment damit zu tun hatten, weil wir in uns was geschiftet haben, in unserem System, wo andere Menschen, vor allem unser Partner oder unsere Partnerin, genau der Spiegel sind. Also ich habe, glaube ich, noch nie so dolle gespiegelt bekommen, was meine kleinen Toxic Traits oder Shadows sind. Es ist ja auch so ein bisschen bei dieser Arbeit, die wir machen. Also ich weiß noch, mein Freund hat einmal zu mir gesagt, ganz am Anfang, und ich mache ja das beruflich, mein Beruf ist Kommunikation, sei es zwischen KünstlerInnen und allem Möglichen oder halt Kommunikation mit uns selber, mit dem Leben, mit dem Universum. Der hat zu mir gesagt, ich habe gedacht, du bist besser in Kommunikation. Und habe mich, ich war einfach mein achtjähriges Mädchen kommunikativ, weil mir so alte Anteile gespiegelt worden sind, an die ich, glaube ich, mit jemandem, der alle 3 Wochen mal in Deutschland ist und mich dann datet oder am Wochenende da ist, da wäre ich ja niemals drangekommen. Und da war ich ist echt so. Teilweise, ich bin nochmal so wie in die Schule gegangen. Ich habe gedacht, ey, ich habe mir die letzten Jahre so viel angelesen. Ich hatte sämtliche Beziehungsratgeber, Kurse. Also eigentlich darf man gar keinem erzählen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, um eine Relationship möglich zu machen eigentlich. Nur um am Ende zu merken, von dem ganzen Bücher lesen, wie man schwimmt, kann man noch lange nicht schwimmen.
So. Und Adam hat mir mal gesagt, da war ich emotional sehr aufgewühlt, oh, ich dachte, du kannst besser mit Emotionen umgehen. Ja, also ich kenne das. Und jetzt kommt's, und das ist, glaube ich, auch hier Butter bei den Fischen, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir Bindungsängste haben, sei es bewusst oder unbewusst. Der Partner spiegelt einfach jedes Licht, aber auch jeden Shadowpunkt. Und das geht richtig tief, weil kein Mensch kommt so tief, so nah an einem dran wie der Partner. Und du siehst plötzlich alles. Du kannst nicht mehr wegschauen. weil du auch natürlich verliebt bist. Du möchtest nah bleiben. Was übrigens auch das Paradoxe ist, selbst wenn man Bindungsängste hat, und es gibt ja Leute, die das sehr oft sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen, ne? Die sagen, nein, keine Beziehung für mich. Tief im Innern sehnen sie sich nach Nähe, sehnen sie sich nach Bindung, ja, nach diesem Teammate. Und das ist etwas, was sich viele auch noch nicht eingestehen, was okay ist. Jeder ist auf seiner Reise und es muss auch nicht jetzt passieren. Ja. Aber mein Punkt ist...
Manchmal hat man auch Phasen im Leben, wo das einfach gerade nicht dran ist. Wo das für einen, wo man merkt, okay, es ist vielleicht gerade nicht der Abschnitt, wo ich mich offiziell danach sehne oder wo ich danach suche. Oder ich komme vielleicht gerade aus etwas und es sind andere Dinge im Leben dran. Das muss man ja auch mal sagen. Nicht, dass wir dieses Bild suggerieren, du bist nur mit Partner oder mit Partnerin glücklich. Da gibt es ja viele Formen. Aber ich gehe mit dem, was du sagst.
Ja, und auch als Single kann man natürlich seine Spiegelbilder finden und sehen. Guck einfach nur nach rechts und nach links, ja. Guck in die Situation, in die du reintappst. Und guck eben auch hin, wenn du jemanden anziehst, der Bindungsängste hat. Denn ich sag immer, jeder ist so 50% beteiligt an der Beziehungsdynamik. Und ich hätte immer sagen können, Adam, du hast eine Bindungsangst hier. Du bist hier schuld, warum wir so viele Probleme haben. Nee. Ich hatte zu 50% dazu beigetragen, indem ich nicht authentisch war, indem ich nicht bei mir war, indem ich ihn einengen wollte, energetisch, ja, durch meine Gedanken, durch meine Emotionen, durch mein teilweise Handeln. Und in dem Moment zurück zu mir selbst zu gehen, einer unserer Mentoren, Elena, sagte so schön, jeder hat seinen eigenen Garten und wir wühlen so gerne im Garten des anderen. Und in dem Moment will der andere nur wegrennen, weil er sagt, hey, was willst du in meinem Garten? Ne? Ich habe doch entschieden, was hier angepflanzt wird. Und dem Moment zurückzugehen in seinen eigenen Garten, weil der, während wir in dem anderen Garten sind, verkümmert.
Ja.
Und wer möchte schon einen verkümmern?
So leicht. Das ist ja auch so, finde ich, ich will es nicht nur auf Deutschland beziehen, aber gleichzeitig ist es das Land, in dem wir groß geworden sind. Und ich finde, das ist so ein richtig deutsches Ding. Es ist mein Garten. Und ich guck aber nicht bei mir, ich guck lieber eben bei den Nachbarn rein, um zu gucken, oh, da ist aber das Gras nicht richtig geschnitten. Oh, da, guck mal, da liegt noch was. Und mir wächst das Unkraut eigentlich selber über die Ohren. Oder ich zeig's nicht, weil ich es nur im hinteren Garten lasse oder baue den Zaun so hoch, dass keiner reingucken kann. Weil ich Angst habe, dass mir jemand was wegnimmt. Das ist ja dieses Interessante. Bindungsangst geht immer Hand in Hand mit Verlustangst oder ist eigentlich nur auch eine versteckte Verlustangst. Man bindet sich nicht, weil man Angst hat, dass man etwas verliert. Und ich habe ganz am Anfang meiner Beziehung jetzt gespürt, ich hatte wirklich wie so Todesängste von meinem Leben, von einer alten Version von mir. Und ich habe am Anfang gedacht, ich muss mein Leben aufgeben. Mein Leben, in dem ich es mir doch so sicher gemacht habe, in meiner Sehnsucht, die ich hatte. Ich habe meine Vision Boards geklebt. Ich habe mir die ganze Zeit ausgemalt, wer wird das denn wohl sein? Ich habe mir, man kann es schon wirklich sagen, ich habe mir bei, ich habe das geliebt zu bumblen, zu tindern, was auch immer. Ich habe fast den Daumen ausgekugelt. Aber ich habe dann immer mal rausgefunden, ich habe das eigentlich nur geliebt, weil ich hinter jedem Profil mir eine tagträumerische Geschichte wieder erzählen konnte. Ich konnte hinter jedem Profil ausmalen, oh, der reist viel, oh, da kann ich mit dem ganz viel reisen. Oh, der macht das und das. Das ist ja spannend, dann kommt das ja auch noch in mein Leben. So immer wieder zu gucken, wie wertet mich mein Gegenüber auf? Und gar nicht geschaut, was bringe ich denn eigentlich mit an den Tisch? Und ich habe am Anfang, ich habe wie so eine kleine Identitätskrise gehabt und habe erstmal gedacht, oh, jetzt gebe ich mein Single-Leben auf, meine Träume. Ich hatte ganz viel damit zu tüddeln, dass ich vermeintlich Träume aufgeben muss, die eigentlich vermeintlich auch gar keine richtigen Träume waren, sondern ganz oft, wenn ich etwas als Traum deklariert habe, habe ich rausgefunden, dann selber in Coachings, ich habe mir auch viel coachen lassen, herausgefunden, dass das eigentlich nur Sachen waren, die ich für outward validation, also external validation, dass ich die Freundin von sein wollte oder jemand, der irgendwie mir zeigt, dass oder dem Außen vielleicht auch zeigt, ah, die ist es wert, dass ich sie sie ist die Auserkorene, die ich an meine Seite auswähle, weil da muss sie ja was Spezielles sein. Deswegen bin ich immer hinter ganz besonders schwierigen Fällen auch hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich rette das. Ich bin diejenige, bei der es anders wird. Da hätten mich, die ganze Welt hätte mich warnen können. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, nein, das ist meine persönliche Cinderella-Story, dass ich das Thema rumdrehe. Und deswegen haben wir uns getroffen. Und es war so schwer auch dann von diesen Illusionen und von diesen Sachen loszulassen. Weil wir hängen so lange in alten Beziehungen und Geschichten drin, weil wir an diesen Was-wäre-wenns hängen. Und das Was-wäre-wenn ist viel schwieriger loszulassen, weil es gleich einhergeht mit einer Illusion, die wir uns aufgebaut haben, die aber auch wieder nur ein Spiegel von uns ist, von unserer inneren Welt. Und wir müssen da einen Reality-Check machen, nicht mit der anderen Person. Ich habe immer gedacht, vielleicht brauche ich nur den Reality-Check mit dem Ex-Partner oder mit jemandem, der mich auf dem Weg begleitet hat, die mir alle was mitgegeben haben. So, gar keine Frage. Vielleicht brauche ich nur den, um dann loszulassen. Nee, ich musste von diesem Teil in mir loslassen, der immer wieder an diesem Cliffhanger stand und der immer wieder gedacht hat, wenn es wieder mit uns was wird, dann. Weil du hattest Personen, so, die dich nur kurz begleiten, nicht wirklich in diesem Alltag. Du hattest eben nicht die Punkte, wo du merkst, das stört mich vielleicht jetzt aber doch schon ein bisschen. Und von diesen Illusionen loszulassen, das war am Anfang so ein Riesenprozess für mich, wo ich auch nicht auf meine, und du weißt, wie intuitiv ich bin. Es ist so mein so krasses Steckenpferd eigentlich. Und ich konnte mir selber nicht vertrauen. Ich habe da gestanden und ich habe wirklich gedacht, das fühlt sich gerade alles hier nicht richtig an. Und wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, also ich kann nicht auf der einen Seite Jahre vorher immer predigen, if it's not a fuck yes, it's a no. Und dann fühle ich selber kein fuck yes in den ersten Anfängen. Und denke mir sofort, ich muss hier weg, das geht nicht. Also das muss doch leicht sein, das muss doch flowen. Was habe ich mir denn alles aufs Vision Board geklebt? Also das war es jetzt nicht. Nur um dann zu merken, und jetzt spoilere ich auch mal vorweg, nachdem ich das alles durchgearbeitet habe, kommen gerade die Vision Board Sachen. Zwar nicht so, wie ich sie mir gedacht habe, aber auf einmal machen Dinge, gehen erst, das war so ein bisschen so, als hätte das Universum geprobt, wie sehr bleibt sie authentisch oder wie sehr rennt sie wieder den alten Dingen hinterher. Und je mehr ich in diesem Prozess über mich gelernt habe, losgelassen habe, kommen jetzt so gerade wie so, die Blumen im Garten fangen jetzt erst an zu blühen, nachdem ich mich erstmal durch mein eigenes Unkraut gekämpft habe, ohne zu wissen, was da für Blumen sein werden. Man kann es ja nicht garantieren. Aber es ist.
Danke für dieses Beispiel, weil da kommt mir tatsächlich auch noch eine andere Geschichte aus meiner Beziehung und wie sich meine Bindungsangst subtil gezeigt hat. Und ich muss sagen, da war der Schlüssel zum Erfolg am Ende die Kommunikation. Denn über 2 Jahre war das so, dass ich war in der Beziehung mit ihm, mit Adam, aber ich wollte es nicht öffentlich machen. Ich wollte es niemandem zeigen. Vor allem wollte ich nicht, dass meine Ex-Partner oder Lover, die noch ziemlich heiß sind, dass die das sehen. Weil dann kann ich ja nicht zurück. Dann machen die wahrscheinlich die Tür zu. Und dann komme ich wahrscheinlich nie wieder mit denen irgendwie in Verbindung, sei sexuell oder was. Und das musste ich dann irgendwann in einem Gespräch aussprechen, weil ich habe gemerkt, das hat er gespiegelt. Ich war nicht 110% committed. Ich habe es immer ihm vorgehalten. Und irgendwann habe ich gesagt, warte mal, ich bin in Gedanken auch bei meinem Ex und träume davon, dass wir irgendwann wieder küssen werden. Und da merke ich so, oh verdammt, ich muss es aussprechen, damit es nicht in meinem Kopf bleibt, weil im Kopf ist es ja ganz, ganz groß.
Natürlich.
Und ich habe es dann ausgesprochen und er nur so, das habe ich auch, Jutta. Er hatte genau das Gleiche, diese Angst, es öffentlich zu machen, weil dann könnten ja die Ex-Freunde oder die man toll findet, für die man schwärmt, die Tür nicht machen. Und sollte es zu dem Verlust kommen, von dem du auch gesprochen hast, ja, dann habe ich ja niemanden mehr, kann ich ja zu niemandem mehr zurückgehen. Also man versucht immer so ein Auffangbecken noch warm zu halten.
Ja.
Und wir haben das dann beide gefühlt, ja, wie ist es denn, wenn wir es jetzt öffentlich machen? Und es hat sich richtig angefühlt. Und dann haben wir sogar beide einen Post gemacht und gesagt so, hey, wir feiern heute, dass wir so lange zusammen sind. Und seitdem hat sich auch was geschiftet bei uns. Und mehr, eben mehr Vertrauen, mehr Lust aufeinander, Lust auf, wir sind ein Team. Und das muss man sich erstmal A eingestehen und B muss man es auch irgendwann ansprechen. Ehrlich und authentisch. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Angst, wenn ich es ausspreche, dass er mich dann verlässt. Ich meine, das hat man ja immer, wenn man seine Bedürfnisse ausspricht, oder immer, ich hatte es zumindest immer, wenn man seine Bedürfnisse ausspricht, wenn man seine Verletzungen ausspricht, dann denkt man nur so, jetzt ist der Moment, jetzt hat er keinen Bock mehr auf mich.
Das ist ja auch so dieses Ding, dass wir Frauen immer denken, wenn wir Bedürfnisse äußern, immer ist jetzt wirklich sehr plakativ gesagt, aber wir sind zu viel. Wir sind zu viel, wir wollen zu viel, wir sind anstrengend. Du hast ja auch eine ziemliche Waagebetonung im Chart und das ist halt einfach, wir sind die absoluten People-Pleaser, was das angeht. Und dann halt auch noch dieses Ding, was wir Frauen eben mitbringen, mit wir sind zu viel, wir wollen zu viel. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, wir nerven, wir sind anstrengend, wir sind zickig. Ich kann mich daran erinnern, hattet ihr den Satz auch in der Kindheit, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen?
Nicht. Aber meine Mutter hat die Bescheidenheit gefeiert. Du bist so bescheiden, das ist ganz toll.
Okay. Ja, dann kann man auf jeden Fall Rückschlüsse geben auf die Sachen, wie wir uns heute verhalten. Und das finde ich, sich da aus der Komfortzone zu wagen, weil Dinge, die neu sind, fühlen sich erstmal falsch an. Dinge, die wir neue Verhaltensweisen, neue Sachen, neue Schuhe, in denen wir laufen, das fühlt sich erstmal anders und komisch an. Und da kann ich jeden nur unterstützen, eben durch diesen Trigger werden kommen, Sachen kommen, die einen irgendwie komisch, erstmal komisch fühlen lassen, die, wo es sich anfühlt, oh, das ist nicht richtig, das habe ich mir aber so nicht ausgemalt. Weil, ich meine, Sehnsucht ist ja auch sicher, ne? Wir haben ja, wenn wir in der Sehnsucht sind, dann haben wir etwas nicht. Das heißt aber auch, wir können etwas nicht verlieren. Wenn wir es noch nicht haben, können wir es nicht verlieren. Und wenn ich eine Leinwand habe, wo ich aus der Distanz was drauf träume, dann habe ich ja die Kontrolle darüber, wie dieser Traum abläuft. Sobald aber der Partner reinkommt oder die Partnerin, sind da 50%, die ich erstmal nicht vermeintlich kontrollieren kann. Und das sind die, die uns triggern.
Es ist, mein Kind ist nebenan, das macht gerade ein bisschen Lärm. Es ist einmal tatsächlich, was du ansprichst, diese Kontrolle. Aber was hinzukommt, sind, und das hast du auch angesprochen, alles, was neu ist, fühlt sich falsch an. Warum? Weil wir das Gewohnte gerne haben wollen. Und wenn wir nun als Kind zum Beispiel erfahren haben, dass Mama oder Papa, das sind unsere ersten Liebhaber, die waren nicht für uns da, emotional oder physisch, dann lieben wir es, diese Emotion, die wir gefühlt haben damals, immer und immer nach Jahrzehnten weiterhin wieder durchzufühlen. Nicht, weil wir das geil finden, diesen Schmerz zu fühlen, sondern das ist ein hoch unbewusster Akt. Und dieser Akt, der möchte wieder durchlebt werden. So lange, bis wir ihn, ich sag mal, abgefühlt haben. Dann was wir machen, wir fühlen es mal so ein bisschen, handeln dann direkt, laufen zum Beispiel weg.
Ja.
Laufen weg von der Beziehung. Aber wir erlauben nicht, uns wirklich in die Tiefe der Emotionen, in des Schmerzes zu gehen. Wobei da ja die Lösung liegt. Geh durch den Schmerz. Wer hat es denn gesagt? Der Michael Singer, ein ganz toller Autor und spiritueller Guide, der sagte, alles, was unter Schmerz zugefügt uns wurde, muss unter Schmerz wieder raus. Und wenn man zum Beispiel Verlustängste als Kind erfahren hat, dann muss das unter Verlustängste wieder aus dem System raus. Und das klingt beängstigend, aber ich sag mal so, wenn man mit Elena oder mir arbeitet, dann weiß man, es kann auch leicht gehen. Es kann Spaß machen. Und ja, und da ist es auch ganz wichtig, finde ich immer, wenn man sich diese Aufgabe oder diese Emotion stellen möchte, um eben nicht das zu wiederholen, immer und immer wieder. Wenn du dir jemanden suchen möchtest, einen Coach oder Therapeuten, such dir jemanden, wo du Bock drauf hast. Wo du auch ein bisschen ein Lächeln haben kannst, wo du dich öffnen kannst, wo du Lust hast, mit dieser Person zu reden. Ich kenne zu viele, die gehen, keine Ahnung, den Empfehlungen der Versicherung nach, sitzen dann beim Therapeuten XY, finden die Person ganz schrecklich und wundern sich dann, dass am Ende des Tages kein Erfolg eintritt. Mhm. Und wir brauchen Menschen oder wir brauchen Räume, lass uns das so sagen, manche machen das ja auch alleine. Wir brauchen Räume, wo wir uns sicher fühlen und wo wir Bock haben, uns der Emotion zu stellen. Die, die so wehtut. Und die eben, wie gesagt, Menschen in unser Leben zieht, die Bindungsängste haben oder die klammern oder die, ne, uns in irgendeiner Weise triggern. Alles ist ein Spiegel und man ist zu 50% dafür verantwortlich, dass man diese Situation hervorgerufen hat.
Und da ist es halt eben auch so wichtig, wo du sagst, halt Räume, dass wir uns auch mit diesen Sachen teilen. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh Mann, ich habe doch jetzt so lange an diesen Manifestations- und ich unterrichte Manifestation. So, ich habe da so lange dran rumgearbeitet und jetzt ist es nicht das, was ich mir irgendwie vielleicht vermeintlich vorgestellt habe. Ist es das Perfekte? Ja. War es das Perfekte? Immer. Für den Moment, um an diese Punkte dran zu kommen, erst der Schmerz, das hat auch eine Mentorin von uns beiden halt auch mal gut gesagt, es ist erst der Trigger, dann der Schmerz, dann die Leichtigkeit. Und wenn wir immer beim Trigger wieder wegrennen, um eigentlich nur in die nächsten Trigger wieder reinzurennen, weil dieser Trigger oder dieses Thema wird hochkommen. Es wird hochkommen. Stellen wir uns ihm heute oder stellen wir uns ihm morgen? Wenn es eine Sache ist, die wir hier sind, um zu lernen, zu heilen, wie auch immer man das nennen möchte, die wir auf unserem Weg vielleicht brauchen als ganz wichtigen Schlüssel, dann lässt uns das Leben so lange nicht in Ruhe, bis wir das gemacht haben. Mhm. Und ich find's so wichtig, dass man in einer, vielleicht auch eine Gruppe hat, dass man gemeinsam irgendwo Freundinnen hat, die vielleicht nicht nur, das war auch was mir aufgefallen ist, ich liebe meine Single-Freundinnen ebenso, wie ich meine PartnerInnen-Freundinnen liebe. Und jede hatte irgendwie eine andere Meinung für mich. Ne? Die einen haben gesagt, ja, wenn das nicht das Fuck Yes ist, so dann weg damit. Nee, weil jeder Veränderungsprozess, den ich in meinem Leben durchgehe, es liegt ein bisschen an, es ist jetzt sehr Astro-Deep-Dive, an meiner Saturn-Stellung, ich brauche sehr lange für Prozesse. Ich habe geheult bis Magdeburg, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe bis zum ersten Schultag auf dem Gymnasium, ich habe geheult, weil ich irgendwo nicht hin wollte. Und habe erkannt, ach interessant, das ist irgendwie ein Mechanismus bei mir, wenn es um große Veränderungen geht. So, dass ein Teil in mir dann an diesen Sachen so festklammert. Und wenn ich danach gegangen wäre, wäre ich über alle Berge gewesen. Aber zu merken, ah, okay, das, was vielleicht für manche von meinen Freundinnen hier passte, passt für mich nicht und andersrum genauso. Und dann gab es das eine Lager, die gesagt haben, so, hey, wenn das muss leicht sein, das muss sich doch gut anfühlen. Ich weiß noch, eine ganz gute Freundin von mir hat mich mal auf den Hosenboden gesetzt und meinte, du hast so viele Zweifel am Anfang, das kann doch da nicht richtig sein. Und dann habe ich gemerkt, wie irgendwas in mir hochkam und kämpfte und merkte so, doch. Und das ist gerade mein Prozess. Und auch wenn mir jemand gerade sagt von außen, oh, das kann doch vielleicht gar nicht richtig sein, merkt ein Teil in mir, genau das ist es. Auch wenn es vermeintlich nicht das richtig ist, ja meistens immer die Leichtigkeit, das Glück, die Zufriedenheit. So, ja, die kommt. Aber nicht, wenn man erst noch Themen an der Front durchzukämpfen hat, sozusagen. Ich werde jetzt für alles belohnt. Und denk mir, Halleluja, ne? Zum Glück gab es eben auch die gesagt haben, so, hey, guck's dir doch einfach an. Und das finde ich ist ganz wichtig bei Bindungsangst, immer nur Step by Step by Step zu denken und nicht zu denken, da ist der Berg, da will ich hin. Oh mein Gott, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich habe gar keine Kraft mehr. Sondern wirklich zu schauen, das ist ein ganz wertvoller Tipp, den mir auch eine liebe Coaching-Kollegin gegeben hat, ganz am Anfang. Frag dich immer nur, will ich ihn oder sie wiedersehen? Von Mal zu Mal zu Mal. Und solange das ein Ja ist, hey, es geht darum. und nicht um dieses Ganze. Und dann, und das kann ich mir nicht vorstellen, den hier ihn oder sie zu heiraten, was wenn alle denken, klingt der Vorname mit dem Nachnamen gut? So all diese ganzen.
Ja, oder meine biologische Uhr geht, soll ich wirklich bei diesem Menschen bleiben? Der will ja gar keine Kinder. Und ja, anstatt im Moment zu sagen, was will eigentlich mein System in diesem Moment, was sagt meine Intuition?
Möchte ich mich mit diesem Menschen entwickeln? Egal wie. Und dafür muss man gar nicht in der Beziehung sein. Also kann man auch an Dating drangehen. Nicht drangehen, checkt dieser Mensch alle Boxen. Macht er den Job, den ich mir vorstelle? Hat er das Alter, das ich mir vorstelle? Hat er die Größe? Was hat der? Ich meine, was ist das bitte auch für ein Druck auf das männliche Geschlecht oder auf das Gegenüber? Wenn es das Gefühl hat, ich sitze hier eigentlich nur und eigentlich wird nur geguckt, passe ich in das Schema rein, was die Person denkt, haben zu wollen. Und da kommen wir eben an diesen Punkt. Ich denke, ich will etwas haben. Aber fühle ich das auch? Vielleicht ist das eine Frage, die man sich auf diesem Weg einfach immer mal wieder stellen kann.
Ich habe noch mal eine Frage, weil wir hatten ja von diesen Räumen gesprochen, wo wir unseren Schmerz auch fühlen können, damit er sich transformiert. Würdest du sagen, die Tipps und Ratschläge, die du in dem Moment erhalten hast, war das für dich? Oder hättest du das dir anders gewünscht? Waren diese Ratschläge zu viel von Freundinnen? Die einen sagen, bleib, die anderen sagen, geh.
Ich habe sie mir ja selber gesucht. Also ein Teil in mir hat ja danach gefragt. Ich neige dazu, dass ich mich sehr viel abgleiche, indem ich Gespräche führe. Das ist auch so ein Trait von mir. Man kann mir einen Ratschlag geben und dann mache ich genau das Gegenteil. Nur weil ich aber in dem Gespräch gemerkt habe, intuitiv, das passt für mich oder das passt für mich nicht. Ich habe alles gemacht. Ich habe Tarot-Readings gemacht. Ich habe alles Mögliche versucht, um irgendwas von außen zu verifizieren, was ich aber nur in mir finden konnte. Und je weniger ich eigentlich bei mir war und mich gehört habe, umso mehr habe ich andere Meinungen in mich rein, in mein System reinkommen lassen. Dann hat, die Person hat das gesagt, die hat das gesagt. So, das war in den Momenten, wo ich nicht mit mir verbunden war oder mit meinem Gefühl. Mir haben die anderen eher geholfen, das zu übersetzen und zu gucken, das stimmt für mich und das stimmt für mich nicht. So, das ist aber, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man zumindest schon mal sich gut mit sich eingetunt hat in einer gewissen Phase des Lebens und so ein bisschen weiß, wie das Leben, das Universum, unser Umfeld funktioniert. Sie bin ich ja auch, wenn es um zum Beispiel Readings geht. Man lässt sich ein Tarot-Reading geben oder man lässt sich andere Psychic-Readings geben. Es ist immer das, was du in dem Moment hören sollst. Und es kann zum Beispiel sein, mir wird erzählt, ich werde morgen von einem weißen Fiat Panda überfahren. Auf der und der Straße. Da werde ich ja aufgrund dieses Wissens einen Teufel tun, um morgen auf diese Straße zu gehen. Geschweige denn, ich werde in die Nähe von einem weißen Fiat Panda gehen. Hat das Reading oder das, was mir gesagt wurde, ist es deswegen falsch, weil es nicht eingetreten ist? Nein, es ist richtig gewesen. Aber ich habe auf Grundlage von diesem Wissen und auch von den Meinungen, die ich von anderen Menschen bekomme, die fungieren ja auch nur wie kleine Guardian Angels, habe ich eine andere Entscheidung getroffen und habe diesen Weg dadurch verändert, weil ich im Driver's Seat bin. Und ich glaube, wenn wir rausgehen und uns überall Meinungen einholen oder fragen, dann ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder in die bewusste und in die BeobachterInnen-Rolle zu gehen, um zu sagen, ich nehme das jetzt mal mit, was mir gesagt wurde, und ich gucke erstmal überhaupt, passt das für mich? Und das ist Bewusstsein. Anstatt zu sagen, die Person hat das gesagt oder die Person hat das gesagt. Menschen aus dem
Verantwortung Umfeld, abgeben, ne?
Genau. Und die Menschen können auch gut übersetzen. Und manchmal muss es sein, dass wir was hören, was wir nicht hören wollen, um zu merken, vielleicht steckt ein Funken Wahrheit drin oder nee, habe ich gerade reingefühlt, passt für mich nicht. Und dann sind wir auch in der Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dieser Prozess war wichtig. Diese 1000 Meinungen zu hören, nicht weil ich, und mein Freund hat das mal gesagt, Mann, du brauchst immer die anderen, dass die dir sagen, wie toll ich bin. Nee, am Ende des Tages nicht. Am Ende des Tages mussten die anderen, glaube ich, mir manchmal das zeigen, wie toll er ist, weil ich es vielleicht aufgrund von Ängsten nicht gesehen habe und meine Sicht vernebelt gewesen ist. Weil die hat sich nämlich alles negativ geredet. Und das ist ja auch das Ding in Bindungsängsten, wenn wir sie haben. Wir fangen an, wir kriegen einen Schwächenzoom. Stefanie Stahl hat das in ihrem Buch Jein, glaube ich, sehr gut beschrieben, wo es darum geht, wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann fange ich auf einmal an, jede Kleinigkeit zu sehen. Und dann passt mir das nicht, dann passt mir diese, oh, der hat gerade komisch geatmet. So. Das ist aber ganz, ganz schöne Taktik von unserem Unterbewusstsein, von unseren Ängsten, die sagen, ich möchte eigentlich nur alleine in meinem Elfenbeintürmchen bis ans Ende meiner Tage träumen und tindern.
Ja. Und ich glaube, das ist echt der wesentliche Kern hier auch an dieser Stelle. Sei es, man ist selber in der Bindungsangst oder man hat einen Partner, der ist in der Bindungsangst. Wir suchen Antworten im Außen. Wir denken immer, wenn der Rat jetzt kommt von dieser wichtigen Person, dann folge ich diesem Rat, weil die Person muss es wissen. Ja, oder ein Medium oder ein Tarot-Reading oder der Partner hat etwas gesagt oder man sucht Symbole im Außen. Ne? Wenn ich heute dreimal die Nummer 3 sehe, dann wird es auf jeden Fall so sein. Ja, wir suchen die ganze Zeit im Außen die Antwort, geben Verantwortung ab, ja. Anstatt der Trigger, der einem gerade gegeben wurde, zu fühlen. Und ich will damit nicht sagen, bitte hört auf, mir Tipps und Ratschläge zu geben, aber wie du schon sagtest, reflektiere sie. Sage nicht ja und arm, du hast recht, sondern ich nehme an, was du gesagt hast, gucke, ob das was in mir macht, emotional, um zu gucken, schon wieder, was ist dahinter? Was ist hinter dieser Emotion? Weil es kann dich ja nur berühren, weil in dem Moment etwas entweder sagt nein oder ja und das macht mir Angst. Ja, und da zu gucken, wo ist denn der Widerstand? Wo ist denn die Angst? Und das sind diese Emotionen, die einen eben auch blockieren von einer Beziehung auf Augenhöhe, wo es kein Chaser und Runner gibt, sondern wo zwei Leute nebeneinander stehen und sagen, let's go, wir sind ein Team.
Ja. Wir sind, dieses Teamgefühl, das ist, es braucht zwei Leute, die ready sind, sich ihre Schatten anzugucken. Yeah. Und dahingehend weiterzugehen. Und ich hatte da auch eine kleine Geschichte aus meinem Weg nochmal. Ich wollte immer, mein Ex-Freund war sehr spirituell. Und ich hatte ein Fable dafür, für eben diese Art von Mann, die sehr bewusst und spirituell sind. Und mein jetziger Partner ist sehr erdend. Der ist auch, ich meine, ist ein Wassermann. Also, what are we talking about? Ne? Die haben die Antennen nach oben. Hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich geblieben bin, das zu wissen. Aber es war halt so, ich habe gedacht, Mann, ich habe doch nicht so viele Jahre angefangen, mich in die Spiritualität zu begeben, zu lernen, bewusst zu leben, mich weiterzuentwickeln, um bei etwas anzufangen, was mit dem Wort Spiritualität, bevor ich ins Leben kann, nur Klangschalen und Räucherstäbchen verbunden hat. Und ich habe gedacht, I can't. Das geht nicht, ich kann das nicht. Und es ist so interessant zu sehen, jetzt nach einem Jahr Beziehung, wie der manchmal spiritueller ist als ich, ohne dass er es ausspricht. Ich weiß viele Dinge. Ich kann die Sachen bis zum Ende hindurch sezieren und analysieren und labern. Und dieser Mann setzt um und macht. Und der lebt die Spiritualität in so vielen Punkten viel praktischer, als ich das getan habe. Und das war so interessant, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich möchte einen Partner, der spirituell ist und ich möchte jemanden, der ist nicht spirituell. Nee, dann ist das nicht mein Cup of Tea. Das ist Quatsch. Er ist nicht derjenige, der die ganze Zeit drüber labert, er macht. Und genau so jemanden brauchte ich an meiner Seite als Korrektiv. Nicht, dass ich jetzt nicht machen würde, aber ich sag mal so, ich begebe mich vor allem in die kommunikativen Ebenen erst und sehe das alles und er setzt viel schneller um. Und das hat mir so viel beigebracht, auch in mir zu machen. Und wir sind im Urlaub jetzt Bergsteigen gewesen und Wandern gewesen. Etwas, wovon ich mich nie gedacht hätte, dass ich das mal irgendwann mache. Und ich habe so viel darüber gelernt, weil ich dachte, das ist langweilig. Nee, da läuft man ja nur. Das ist eine der spirituellsten Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Und wo er mir so viel beigebracht hat. Und damit muss ich sagen, da hat mir ein bisschen Demut gefehlt. Weil ich dachte, jemand checkt nicht diese Box der Spiritualität und auf einmal kriege ich genau das, was ich mir bei all den spirituellen Männern davor gewünscht hätte, nämlich, dass jemand da ist und bleibt und wirklich das tut, was er sagt und zu dem steht, was er macht.
Gosh, ich kriege Gänsehaut. Schön. Und du hast da einen sehr wichtigen Kern angesprochen, weil ich war auch ich habe den Fehler immer bei mir gesucht. Mal so, ja, ich mache jetzt erstmal Therapie und Coaching und das Thema arbeite ich und fühle ich und dann wird die Beziehung super. Und irgendwann dachte ich so, ah, warte mal, Adam macht ja gar nichts. Ja. Und war ich in so einer überlegenen Position, von wegen wie, und du machst hier gar nichts? Du arbeitest nicht an deiner Bindungsangst? Bis ich gemerkt habe, doch, aber er macht's auf seine Art. Ja. In seinem Tempo, auf seine Art. Das heißt, er hat keinen Coach, keinen Therapeut, mit dem er über die Themen spricht. Er meditiert, er journalt, er spricht mit Freunden. Das ist seine Art. Ja, und das hat mir auch nochmal Demut, wie du sagst, es gegeben und auch Respekt vor anderen und dass mein Weg nicht der einzige Weg ist.
Exakt. Exakt. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade wir Frauen in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, oder wir Menschen generell, ich will es gar nicht aufs Geschlecht münzen, wir sind LeistungssportlerInnen. Und wir verlangen von jemandem, der sich mit diesen Themen thematisch vielleicht noch nie auseinandergesetzt hat oder mit, egal um was es im Leben geht, ne, wenn du etwas, irgendwas passioniert bist, bist du da auf eine LeistungssportlerIn. Und wir rennen den Marathon, wenn es um diese Themen geht. Dass aber jemand sich vielleicht gerade erst Laufschuhe gekauft hat und vielleicht ein Sprinter ist und nicht ein Marathonläufer. So, das dürfen wir auch mal sehen. Du sagst, jeder hat sein eigenes Tempo. Jeder hat sein, das war auch was ganz Wichtiges, was ich am Anfang der Beziehung lernen durfte. Ich durfte nie mein eigenes Tempo haben in Beziehungen. Ich habe entweder jeden Brocken genommen, der mir hingeschmissen wurde, oder irgendwas ist mir völlig übergerollt. So. Und in keinem durfte ich selbst bestimmen. Ich durfte nicht bestimmen, wie die Beziehung anfängt, gefühlt für mich. Ich durfte aber auch nicht bestimmen, wie sie beendet ist. Ich dachte immer, Mann, zum Ja sagen braucht zwei, zum Nein sagen ein. Was soll das? Nicht meine Demokratie. So bei den Trennungen, ne? Und diesmal aber auch zu sehen, hey, ich darf mein Tempo bestimmen. Und dieses Tempo, das kenne ich noch gar nicht. Das fühlt sich auch erstmal neu an. Das fühlt sich komisch an. Und nur weil jemand sehr bindungsstabil ist auf der anderen Seite, heißt das aber auch noch lange nicht, ich muss jetzt da komplett reinspringen. Denn das hat sich für mich auch nicht sicher angefühlt. So, das ist nämlich auch so ein Ding. Wenn du dann jemanden triffst, der komplett da ist, hey, warte mal, Gespräche darüber führen, was ist denn mein Tempo und was ist dein Tempo? Das kann ich auch noch empfehlen, ganz am Anfang. Das zu gucken, hey, wie können wir diese Tempi angleichen?
Ja, beziehungsweise auch immer wieder bei sich bleiben, weil zum Beispiel, und da, ich gucke gerade auf die Zeit, du hast gleich noch einen Termin, deswegen müssen wir aufhören. Aber eine Sache noch, und zwar hat mir die Astrologie sehr geholfen. Und zwar, in meinem Chart steht, Liebesbeziehung ist das Feld, wo ich den größten Wachstum erfahre. Schaue ich in seinem Chart, steht da die Arbeit. Und die Arbeit wird für Adam immer wichtiger sein als die Liebesbeziehung. Nicht, weil ich es nicht wert bin, sondern weil es sein fucking Seelenweg ist. Und ich habe kein Recht, in seinen Seelenweg reinzugrätschen und zu sagen, nein, Liebesbeziehung ist wichtiger, nein. Ja. So, und da auch nochmal diese, ja, Demut und Respekt vor dem anderen, so, bleib bei dir, du hast keine Kontrolle über anderen Menschen. Nein. Oder zumindest nicht so direkt, indirekt ja, aber nicht direkt. Und ja, und es ist Zeitverschwendung. Es ist Energie und Zeitverschwendung, wenn wir versuchen, im Garten des anderen rumzuwühlen. Dein eigener Garten braucht genug Erde und Saat und Wasser und Sonne.
Lerne dich selbst kennen, dreh den Scheinwerfer auf dich selber. Dann wird die andere Person dich auch so sehen, wie sie dich sehen soll und wird dir nicht die ganze Zeit aufzeigen, welche Teile in dir unauthentisch sind. Das ist unbequem. Das ist fucking unbequem. Ne? Aber wenn du das halt für dich erkennst, und das kann sein, dass man Menschen an der Seite hat, die einen mal immer mal wieder als Leitplanke so ein bisschen guiden, durch Coachings, durch die Astrologie, durch Human Design, wahnsinnige Tools, die mir auch sehr gut geholfen auf diesem Weg, mich kennenzulernen und aber auch Verständnis für den anderen, für die andere Person zu finden. Wir sind nicht alle gleich gewired. Und das ist doch auch der Grund, wo Anziehung entsteht, in der Dualität. Und nicht, weil wir die gleichen roten Jack-Wolfskin-Jacken tragen und die gleichen Dinge lieben und die gleichen Dinge machen. Keine Werbung an dieser Stelle übrigens. Davon entsteht nicht, und da können wir nochmal eine eigene Folge drüber machen, wie die sexuelle Anziehung weiter erhalten bleibt, nämlich durch Polarität. Und wenn wir die nicht haben, die Polarität, das ist, Batterien funktionieren auch nur durch zwei Pole. Energie entsteht durch zwei Pole. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen, wenn es schwierig ist, wenn es sich reibend anfühlt. Weil durch Reibung entsteht die Wärme, entsteht die Leidenschaft, entsteht die Energie und auch die Erotik.
Okay, wir verabreden uns zu einer nächsten Podcast-Folge über die weibliche und männliche Polarität. Und
ja.
Weil das ist genau das Thema, was du angesprochen hast.
Ja. Lass uns machen. Lass uns in der nächsten Folge über weibliche und männliche Polarität reden.
Geil, gut.
Machen wir.
Dann machen wir aber jetzt heute erstmal einen Cut, weil ich glaube, dieses Thema wurde jetzt sehr durchgekaut und ich bin unfassbar gespannt, was du, liebe Hörerin, hiervon mitnehmen konntest, ob es was gab, wie du dich gerade wiederfindest in der Beziehung. Teile es gerne, weil dadurch können wir lernen, durch Erfahrungen der anderen.
Schreib uns, auch wenn Fragen sind, wenn jetzt Fragezeichen sind, wenn Dinge sind. We are here to help.
Ey. Und dann danke ich dir, Elena,
danke
für dieses
dir.
Gespräch. Es ist immer eine Freude mit dir.
Immer. Ich bin auch nur der Spiegel. Love you, danke dir.
Ciao.